Einen wunderschönen Tag. Ich begrüße euch bei der neuesten Episode hier vom Speckcast, Episode 77. Und auch diese Woche sind mal wieder ein paar Dinge passiert. Ich habe mal wieder Videospiele gespielt, auch ein paar andere Dinge getan. Aber hauptsächlich das, was sich hier im Podcast drehen soll. Und bevor ich jetzt noch darüber nachdenke, über was ich in dieser Einleitung großartig reden kann, denn ganz im Ernst, es geht momentan wieder so alles ineinander über, die komplette Gamescom-Vorbereitung, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kriege seit Wochen jeden Tag gefühlt 20, 30 E-Mails nur mit irgendwelchen Anfragen zur Gamescom, zu Terminen, obwohl ich mittlerweile mit Benny eigentlich schon unseren Terminkalender komplett zugeklatscht habe. Wir haben uns am Anfang die Sachen rausgesucht, die wir sehen wollen. Die haben wir gebucht, die Sachen haben wir eingetragen. Leider haben wir weder bei Konami noch bei Capcom irgendwelche Termine bekommen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, Silent Hill können wir uns da nicht ansehen. Bei Capcom sind die Sachen zumindest auf dem Showfloor vertreten. Also auf jeden Fall Resident Evil 9. Ich weiß nicht genau, wie es mit Onimusha und Pragmata aussieht. Aber da werden wir versuchen, am Mittwoch, am ersten Tag, sofort dahin zu stürmen, dass wir uns die Sachen ansehen können, bevor dann die normalen Zugänge auch geöffnet werden am Donnerstag, Freitag. Aber für uns ist das alles voll und ich muss jetzt nur jeden Tag immer so ein bisschen durchsuhlen. Oh, ist da noch etwas Interessantes? Habe ich da irgendwas Vernünftiges geschickt bekommen? Ich kann es ja auch verstehen, dass man natürlich seinen Spielen so ein bisschen den Raum geben möchte, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich jetzt dieses Jahr offiziell angemeldet habe, bin ich auf irgendwelchen Verteilerlisten gelandet und werde wirklich mit so viel Kram zugeworfen, wo ich niemals mein Interesse für zeigen würde. Also, dass ich irgendwelche Deckbilder, RTS oder MMO-Sachen zugeschickt bekomme, das zeigt mir sofort, okay, ich bin auf irgendeiner Verteilerliste drauf. Niemand hat sich auch nur jemals meine Inhalte irgendwie angesehen. Aber das ist okay, das ist vernünftig. Ich finde es halt nur so ein bisschen stressig und das Ganze jetzt zu gucken. Aber es ist zumindest alles fertig eingerichtet. Wir haben die ganzen Termine. Wir haben unser Airbnb gebucht für die Woche. Also Benny und ich werden da zusammen nach Köln, weil ja, theoretisch, ich könnte jeden Morgen von Essen aus nach Köln und dann wieder abends zurück, aber sich da auf den Zug verlassen, never ever. Also alleine schon zwischen Düsseldorf und Köln ist es eine reine Katastrophe und dann auch nochmal zwischen Düsseldorf und Essen ist ebenfalls katastrophal seit mehreren Monaten. Und wenn ich mich darauf verlassen muss, pünktlich morgens um 9 oder um 10 bei irgendeinem Termin zu sein, das kann ich einfach nicht riskieren. Und dann abends auf irgendwelche Feiern zu gehen oder mit Leuten noch unterwegs zu sein und dann noch um, weiß ich nicht, 11, 12, 1 Uhr morgens versuchen, mit der Bahn zurückzukommen, eine Stunde, damit ich dann ein bisschen penne, nur um dann morgens wieder zurückzufahren. Die ganze Katastrophe möchte ich auch mir sparen. Das heißt, wir haben uns dann einfach so zusammen Airbnb gesucht und sind da, glaube ich, ab dem Sonntag bis Samstag komplett dort. Montag, Dienstag werden wir uns auch die DevCom ansehen. Dienstagabend ist wieder das Opening Night Live, was wir uns in der Lost Levels Bar ansehen, zusammen auch mit der Community von Hooked und von Insert Moin. Und dieses Mal ist auch die Ink Ribbon Radio Community explizit eingeladen. Das heißt, alle Leute, die bei Ink Ribbon Radio im Steady sind, die bekommen dann auch ein Gratisgetränk. Das wird da wieder so gehandhabt, wie das letztes Jahr auch der Fall war. Das heißt, falls ihr, keine Ahnung, mir kurz Hallo sagen wollt oder so, ich werde auf jeden Fall da auch den Abend vor Ort sein. Das ist, glaube ich, so die sicherste Möglichkeit, mich zu treffen. Es können auch ganz normal alle Leute da hinkommen. Also ihr müsst nicht in irgendeinem Steady Patreon von uns irgendwie sein. Ihr könnt da ganz normal hinkommen. Ihr kriegt eben nur kein Gratisgetränk. Also das müsst ihr dann eben alles selber zahlen. Aber ihr könnt da gerne vorbeikommen. Das ist an dem Dienstag, also vor der, was ist das, der 21. oder so? Also der Tag vor der Gamescom, dem ersten Fachbesuchertag. Donnerstag ist ja für alle Leute die Pforten offen. Also Dienstagabend in der Lost Levels Bar. Das wird wahrscheinlich wieder so ab 18 Uhr oder so circa da losgehen. Wollte ich auch hier mal gesagt haben, könnt ihr natürlich gerne vorbeikommen. Und ich werde dann auch den Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf der Messe sein. Es kann sein, dass ich zwischendurch mit Benny mal sage, falls wir Zeit haben, okay, da können jetzt Leute hinkommen, aber wir wollen das nicht festmachen, weil wir einfach nicht wissen, wie viel Zeit wir tatsächlich haben werden, wie das da noch immer aussieht, weil wir auch zwischendurch schon unsere Eindrücke aufzeichnen wollen, im besten Fall vor Ort. Benny hat ja das ganze Audio-Equipment immer bei sich und auch natürlich irgendwas essen oder so. Falls ihr uns beide irgendwie sehen solltet auf der Messe, das ist kein Problem, mal Hallo zu sagen. Ich kann nur nicht garantieren, dass wir die Zeit haben, länger als einen Satz auszutauschen. Es kann auch sein, dass ich dann einfach sage, ja, sorry, wir müssen zum nächsten Termin, einfach weil das teilweise so ein bisschen getaktet ist. Aber so generell wäre es kein Problem auf jeden Fall. Das wollte ich hier nur mal gesagt haben. Und dann können wir auch eigentlich in den Aufbau der aktuellen Folge übergehen. Als kleines Update, was die Woche so passiert ist, es war natürlich die Nintendo Partner Direct. Ich werde jetzt auch hier im Podcast nichts mehr dazu sagen, weil ihr könnt euch die Stream-Aufzeichnung von meiner Reaction dazu ansehen auf dem SpecOps Drittkanal. Oder auch das, was hier jetzt nochmal genannt wird, das Video, was ich auf dem Zweitkanal bei Speckobstler hochgeladen habe. Da bin ich nochmal ausführlich über die ganzen Titel drüber gegangen. Hab auch die ein, zwei, die ich aus der japanischen Direct interessant fand, nochmal genannt. Aber deswegen werde ich das jetzt hier auch ausklammern. Bei Patreon ist bereits die zweite Folge 10 Jahre Dümmer erschienen. Also wie schon beim letzten Mal, ich schaue mir die Videos an auf dem Hauptkanal, die 10 Jahre alt geworden sind. Und dadurch, dass ja jetzt bereits die erste Fuhre von, ich glaube, so 12, 15, 16 Videos 10 Jahre schon alt sind, kann ich die jetzt erstmal ganz gut so ein bisschen durchgehen. Und da ist jetzt das erste Mal, dass ich mir ein Format überlegt habe, auf dem Hauptkanal damals die Game Quickies, in dem Fall zu Adventure Time, was war das, Secret of the Nameless Kingdom oder so irgendwas. Also falls ihr da wieder die ganzen Hintergrundgeschichten zu haben wollt, wie das entstanden ist, wie ich eben auch auf die Idee von dem Format gekommen bin, wo die Inspiration dafür herkam, was ich mittlerweile an dem Video alles scheiße finde, Spoiler, fast 100% davon, auch ein Joke, der nicht besonders gut gealtert ist, nicht weil er jetzt irgendwie so super offensive war oder so, sondern weil die Person, die darin genannt wird, ich das heutzutage nicht mehr beziehungsweise nicht mehr so freundlich zu der Person sein würde. Also könnt ihr euch das gerne anhören, ist sowohl auf dem Patreon als auch auf dem Steady natürlich verfügbar. Und bei Ink Ribbon ist noch unsere Auseinandersetzung mit Heartworm erschienen, einer von den zwei Horror-Indie-Titeln, die am 31.07. erschienen sind. Daneben noch Dead Take, da wird nächste Woche eine Episode von uns zu erscheinen. Und ich habe zu beiden bereits Ersteindrücke auf dem Drittkanal hochgeladen. Also bei Dead Take ist, glaube ich, heute rausgekommen. Heartworm müsste am Dienstag erscheinen. Und zu beiden werde ich auch noch separate Reviews auf dem Zweitkanal veröffentlichen. Deswegen gibt es die auch jetzt heute hier nicht im Podcast in der Besprechung. Aber um da mal kurz drüber zu gehen, was möchte ich bereden bei den neuen Spielen? Ich wurde gezwungen, 4 Stunden lang im Stream Uma Musume Pretty Derby, das Horse Gacha, zu spielen. Da wollte ich ein bisschen drüber reden. Und ich konnte in Ninja Gaiden Ragebound reinschauen. Ich habe auch die Demo zu Shinobi The Art of Vengeance gespielt. Aber da könnt ihr euch am besten das Video zu ansehen. Da brauche ich jetzt auch nicht hier nochmal extra drüber reden. Für alle Leute im Supporter-Bereich, die erweiterte Episode bekommen, da auch wieder gerne entweder auf den Patreon oder Steady gehen. Dort habe ich mal das Point-and-Click-Adventure Dropsy, Point-and-Click-Hack-Venture ausprobiert. Das war schon seit Ewigkeiten in meiner Bibliothek. Habe mir jetzt endlich mal die Zeit genommen, da ein paar Stunden reinzuspielen und erzähle ein bisschen über meinen Eindruck. Bei den News gibt es ein Update oder mehrere Updates zu der ganzen Zensurgeschichte. Da wollte ich nochmal drüber reden. Wir hatten 2 Ankündigungen von THQ bekommen. Einmal zu SpongeBob SquarePants und zu Darksiders 4. Bei Bioshock schien es wohl mal ein Remake gegeben zu haben. Das wurde gecancelt mittlerweile. Und es gab ein paar Umstrukturierungen bei der Entwicklung von Bioshock 4. Dynasty Warriors bekommt neben einem neuen DLC für Origins wohl auch irgendeine Form von Remaster. Wir wissen aber noch nicht, welches Spiel. Und als positive Abschlussnachricht, die QA-Abteilung von Raven Software hat einen Gewerkschaftsvertrag abgeschlossen mit Microsoft und bessere Konditionen für sich herausgearbeitet. Als Thema wollte ich mal darüber sprechen, warum kleinliche Kritik auch wichtig ist und dann abschließend wie immer eure Fragen und natürlich die Nennung der ganz besonderen Supporter. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit Pferderennen mit Uma Musume Pretty Derby. Hey Björn, warum hast du Uma Musume Pretty Horse Derby Gacha gespielt? Oh mein Gott. Für die Leute, die es nicht wussten, ich biete auf meinem Ko-fi die Möglichkeit an, mir Commissions zu geben. Ich habe das früher über den Patreon versucht. Da habe ich aber den Shop und alles und die zusätzlichen Tiers, die ich dafür hatte, runtergenommen, weil das ehrlich gesagt viel zu umständlich ist für diese Art, und habe da den Ko-fi eingerichtet, und da kann man unter anderem auch mich commissionen, diverse Titel zu spielen. Also solange das Spiel auf Twitch erlaubt ist, also dort eben auch gespielt werden kann und die Möglichkeit besteht, das auch in irgendeiner Form zu spielen, also jetzt keine Titel, die nicht mehr auf dem PC ans Laufen zu kriegen sind, oder irgendwelche obsoleten, weirden Konsolen oder Handheld-Sachen oder irgendwas, was ich nicht wirklich spielen kann. Das ist so die Ausnahme. Aber ansonsten kann man mich dazu zwingen, jedes mögliche Spiel zu spielen. Und da hat sich auch eine Person gedacht, wäre es nicht lustig, Björn hier ein bisschen Geld zu geben, damit er sich Uma Musume Pretty Derby ansieht. Was ein Gacha-Spiel ist, das, ich glaube, diese Version ist irgendwie 2021, aber es gab schon 2019, ist irgendwie das Franchise, es gibt ja auch ein Anime und sowas, und ehrlich gesagt, ich hätte mich darin einlesen können, aber es ist mir auch relativ egal. Es ist vor ein paar Jahren, ist einfach schon dieses Gacha-Spiel in Japan rausgekommen, und mittlerweile gibt es auch eine offizielle englische Übersetzung, die auch für den PC rausgekommen ist. Das ist jetzt keine dedizierte so PC-Version, sondern wirklich nur die Mobile-Version ganz grob umgesetzt, sodass das dann auch an dem Desktop gespielt werden kann. Also ja, das ist dann so Landscape-Modus, aber die einzelnen Sequenzen, Interaktionen mit diesen ganzen Horse Girls, die finden auch immer noch so im Portrait-Mode statt, und dann siehst du einfach nur rechts daneben die ganzen UI-Elemente. Und das Einzige, was wirklich im Landscape-Modus läuft, das sind dann die Pferderennen, die man sich ansieht. Und mir persönlich sind diese ganzen Gacha-Spiele sowieso scheißegal. Mich interessiert das nicht. Ich habe da auch absolut gar keine Affektion für. Also das lässt mich komplett kalt. Es besteht null die Gefahr, dass ich von solchen Spielen in irgendeiner Form angezogen werde. Das Gleiche betrifft auch so Gambling-Sachen. Das ist mir vollkommen egal, weil das so, sobald dieser RNG-Faktor zu stark Überhand nimmt, bin ich da raus. Das betrifft eigentlich Spiele allgemein. So, sobald dieser Zufallsfaktor zu hoch ist, bin ich da raus. Dann interessiert es mich mehr nicht, weil, oh, ich habe da drauf keinen Einfluss. Dann kann ich auch stattdessen etwas spielen, wo ich Einfluss drauf habe, wo ich eben, ne, der Glück meines eigenen oder der Schmied meines eigenen Glücks bin. Das ist es. Und deswegen fasse ich auch diese ganzen Sachen gar nicht an. Im Fall von Uma Musume habe ich das natürlich auch so mitbekommen, weil ich einigen Weeb-Leuten auf Social Media folge. Und schon während der japanischen Fassung habe ich da mehrfach was mitbekommen, und dieses ganze Fanart und sowas wurde dann auch in meine Timeline gespült. Aber das Spiel selber auch hier und da nur ein paar Clips mitbekommen, habe ja auch gesehen, dass dann ein paar Streamer oder so das dann angefangen haben zu spielen und dann auch tatsächlich irgendwie Interesse dafür entwickelt haben. Keine Ahnung. Meine persönliche Meinung diesen Leuten gegenüber ist, seitdem ich jetzt auch Uma Musume gespielt habe, doch ein bisschen stark gesunken. Es tut mir leid, wenn ihr daran Spaß habt, dann go off, aber für mich ist das Dreck. Also für mich ist das wirklich absoluter Schund und Dreck, und das hat nichts in irgendeiner Form mit interessantem Design oder Spiel oder sonst was zu tun. Du suchst dir da irgendeins von diesen Horse Girls aus, du hast da eine gewisse Anzahl am Anfang, und dann kannst du dir über Währungen eine Gacha-Puls kaufen, dass du 1 oder 10 Stück auf einmal ziehst, und natürlich, dann ist es dann dementsprechend besser oder schlechter, und hier hast du dann verschiedene Sterne, und dann gibt's von demselben die gleichen Versionen, und dann kannst du, wenn du mehrere tausend Puls gemacht hast, kannst du dann irgendwann die Dinger noch aufrüsten, und dann gibt's noch Support-Cards, die du auch pullen kannst, und die kannst du noch aufrüsten, und der ganze Scheiß mit 50 Währungen, die alle ineinander reinspielen und nur dazu dienen, dass du es immer und immer und immer und immer und immer wieder spielst. Und der eigentliche Hauptaufbau ist dann so eine Kampagne, wo du dir eines von diesen Horse Girls aussuchst, und du bist dann der Trainer von denen, und die finden dich dann natürlich auch alle super und reden immer mit dir, als wärst du diese krasse Autoritätsperson und super befreundet. Und dann denke ich mir auch so, holy shit, das fühlt sich schon so manipulativ an. Das fühlt sich schon so manipulativ an für Leute, die gerade für diese virtuelle Zuneigung auch sehr anfällig sind. Und das wird vom Spiel dann ja ausgenutzt durch die Monetarisierung. So, das ist immer, was bei mir im Hintergrund ist, dass alles, was dieses Spiel macht, dazu dient, mehr Geld aus den Leuten rauszupressen. Und das ist auch so, wenn das jetzt wirklich einfach nur so wäre, dann von mir aus, dann fände ich es immer noch kacke, aber dann glaube ich, würde ich es nicht als Dreck bezeichnen. So dadurch, dass das wirklich nur dafür da ist, um den Leuten maximal das Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist halt der Part für mich, der das dann noch zu absolutem Dreck macht. Und spielerisch ist da nicht viel vorhanden. Also du suchst ja eines von diesen Mädels aus und dann haben die ein paar Werte und dann gehst du in der wirklich reduziertesten, billigsten Form von irgend so einem Simulation-Spiel, gehst du die Wochen oder die Tage einzeln durch und dann kannst du dich jeden Tag entscheiden, was du machst. Also, oh, trainieren wir einen von diesen, was sind das, 5 Attribute oder so? Machen wir eine Pause? Machen wir irgendwie eine Freizeitbeschäftigung? So, das sind die einzigen Sachen, auf die du während des Spiels Einfluss nehmen kannst. Und mehr ist es nicht. Und dann kommen zwischendurch die Rennen und bei den Rennen hast du literally keinen Einfluss darauf. Das Einzige, du kannst dann zwischendurch auch noch Skills oder so freischalten, aber es ist eine sehr, sehr geringe Auswahl an Möglichkeiten. Also auch verglichen mit so Dating-Sims aus den 90ern, wenn ich mir so ein Tokimeki Memorial oder so ansehe. Hier in Uma Musume hast du viel weniger Einfluss darauf, was wirklich passiert, wie eben auch deine Stats sind. Und dann hast du zwischendurch diese Rennen und bei den Rennen kannst du einfach nichts machen. Die laufen automatisch ab und du kannst die theoretisch auch komplett überspringen, weil natürlich, sobald du das startest, wird gewürfelt und dann liegt schon fest, was passiert. Und du siehst einfach nur so einem virtuellen Pferderennen zu. Und da sollen dann Leute davor sitzen und ja, jetzt lauf, oh. Und ich denke mir, das ist doch Schwachsinn. Das ist alles schon bestimmt. Das ist so, als ob jemand eine Münze wirft oder die 20 rollt. Und du sitzt dann davor und denkst, ja, jetzt kommt der 20. Nein, nur ein 10. Oh. So, und drehst dann deswegen durch. Also das ist reines, da kannst du auch wirklich auf ein RNG im Browserfenster aufmachen und dann einfach, oh, ich möchte zwischen 1 und 100 Zahlen gewürfelt bekommen, dann drückst du zwischendurch drauf und, oh, versuchst, was die höchste Zahl ist, die du bei 10 Versuchen irgendwie bekommen kannst. Da ist nichts dahinter, da ist keine Spielmechanik, da ist kein gar nichts, das läuft alles automatisiert ab und nur weil das dann irgendwelche Anime-Horse-Mädchen sind, soll ich da vorsitzen und das auf einmal irgendwie geil finden. Also das ist so ein, also sorry, aber das ist wirklich so ein deppertes Schwachsinnsspiel, was reines Glücksspiel ist, genau wie alles andere. Also da finde ich, keine Ahnung, da habe ich mehr Respekt vor Leuten, die sich einfach wirklich so ein Pachinko-Ding oder so kaufen. So, es kann doch nicht sein, dass wir uns jahrelang über Silent Hill Slot Machines oder Metal Gear Solid Slot Machines lustig gemacht haben, so Pachinko-Automaten, und dann auf einmal anfangen und solche Spiele unironisch zu feiern. Also die, ne, das ironisch irgendwie, das I get it, so finde ich auch, haha, funny, Horse Girl, oh, da ist die Pferdemafia im Hintergrund und die will nicht, dass Leute Loot-Images von diesen ganzen Pferden machen, also diesen ganzen Pferdemädchen machen, weil das ja auch auf echten Pferden basiert mit deren Namen. Da gab es dann wohl auch ein Pferd, das in Japan gelaufen ist, das Wodka hieß oder Winning Ticket. Und ja, das ist super lustig, haha, finde ich auch. Und dann auch so Dinge, die dann im Spiel passieren oder irgendwelche Mini-Storylines von mir aus, die sind aber auch so 0815, so hast du irgendwelche Dating-Sachen beispielsweise gespielt oder so Slice-of-Life-Titel, dann hast du das alles bereits tausendmal gesehen und der einzige Faktor ist es, ja, es sind jetzt halt irgendwelche Horse-Girls oder so. I don't fucking know. Aber dann diese Monetarisierungsschiene dabei und dann wieder, oh, du hast diese Währung, aber es gibt auch die bezahlte Form der Währung. Und es ist nicht einfach nur, dass du dir dieselbe Währung, also diese Karotten, die es da gibt, dann dazu kaufen kannst. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen den Karotten, die du gratis bekommen kannst durchs normale Spielen und den Karotten, die du kaufen kannst, weil bestimmte Pulls, weil es gibt ja dann mehrere Kategorien davon, von diesen Gacha-Pulls, die du machen kannst, und bestimmte Kategorien kannst du nur benutzen, wenn du gekaufte Währung verwendest. Und dann machen die diese Währung auch so, ja, es sind nur 5. Du brauchst hier nur 5 gekaufte Karotten kommen, das ist doch nur 1 Euro oder sonst was. Und das ist natürlich die komplette perfide Psychologie dahinter, wie sie versuchen, die Leute da reinzukriegen. Und dann, oh ja, nee, wir haben ja auch einen Mechanismus hier drin, mit dem du das Ganze so ein bisschen abstellen kannst. Du kannst nämlich eine Warnung einstellen, falls du zu viel ausgibst. Ne? Wenn du mehr als 50.000 von diesen Karotten im Monat, nicht am Tag oder mit einem, sondern so im Monat insgesamt kaufst, dann zeigen wir dir eine Warnung an. Wir sperren das nicht, du kannst immer noch weiterkaufen, aber wir zeigen dir kurz eine Warnung an. Und dann habe ich mal ausgerechnet, was das ungefähr kostet und du bist bei so $700. Wenn du mehr als $700 für fucking Horse Gacha ausgibst im Monat, dann kommt so eine kurze Warnung, du hast dein Limit erreicht, aber kannst theoretisch einfach weitermachen. So, da sind keine wirklichen Regulierungsmechanismen drin, die sie dir erlauben, sondern das müssen dann die Leute schön selber machen und zielen natürlich massenhaft auf Personen ab, die das nicht gut können, denen da eben die Regulationsmechanismen dann fehlen, die dann einfach, ja, noch ein Pull und noch was und hier noch die Items kaufen und das noch irgendwie hinzuziehen und dann möglichst viel Zeit damit verbringen und natürlich dann auch diese ganzen Horse-Mädchen benutzt werden, damit das ja eine bessere Bindung zu den Leuten aufzieht, als wäre es jetzt einfach nur irgendwie so ein Pferdebild, was du benutzen würdest. Was ich mittlerweile ehrlich gesagt noch lustiger finden würde, der Rest vom Spiel, die Ästhetik bleibt gleich, auch so die Anime Ästhetik, aber es sind dann echte Pferdebilder, die hier benutzt werden, die dann auch so mit irgendwelchen Sparkles, Rainbows und sowas angezeigt werden. Das muss ich sagen, fände ich ehrlich gesagt noch lustiger. Aber ja, es ist so ein weiteres Gacha-Ding und ganz ehrlich, ich find's ab einem gewissen Punkt auch irgendwie peinlich, wie das dann zelebriert und irgendwie schön geredet wird und von tausenden Streamern hochgehalten wird als, oh ja, da könnte noch irgendwie was da drin sein. Und es ist einfach nur manipulative Scheiße, die allein dafür da ist, das maximale Geld aus den Leuten rauszuziehen. Also und anders werde ich da auch ehrlich gesagt nie drüber nachdenken. So, dann macht ein vernünftiges Spiel draus. Ich kann das verstehen, dass man wegen der Thematik oder so daran Interesse hat. Das will ich gar nicht irgendwie schämen, so ich mag das Charakterdesign oder so, das ist mir egal. Also außer, dass sie auch wieder so ein paar von diesen Supporterkarten, die ich freigeschaltet habe, da war ich auch so, sind das Minderjährige in Schwimmanzügen, die wir hier gerade zu sehen bekommen? Das ist dann so der Kram, wo ich dann denke, können wir das nicht zumindest da rauslassen aus dem Spiel? So, können wir die Zielgruppe bitte nicht irgendwie auch noch mit abgrasen bei so einem Titel? Aber dann mach einfach eine richtige Simulation draus. Dann versuch so ein, wie heißt das auf der PS1, ich glaube Gallop Racers oder so. Es gibt mehrere Franchises auch, die dann wirklich versuchen, das mit den Pferderennen, und dann hast du richtige Simulationsmechaniken, versuchst dir eben auch so eine Karriere als Jockey und alles aufzubauen. Und dann sollte man mehr in die Richtung gehen. Aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist es, möglichst viel Geld rauszuholen. Und das heißt, auch die ganzen Mechanismen im Hintergrund sollen nicht so einfach zu erkennen sein. Sollen, hier ist die Karte und die kannst du dann mit der Währung aufrüsten, aber vorher musst du die andere Währung mit der Währung aufrüsten, aber dafür musst du die anderen Supportkarten nehmen, die du dann in diese Währung verballern kannst, aber du kannst auch die doppelten Karten benutzen, um den maximalen Level der Supportkarten aufzurüsten, die du dann mit Geld weiter aufwerten kannst. Und dann hast du verschiedene Kombinationen von diesen Supportkarten, die du nutzen kannst, um deinen Haupt-Horse-Girl-Karten dann zu helfen. Und das ist alles so aufgebaut, damit es möglichst nicht durchsichtig ist. Aber die eigentlichen Entscheidungen, die du dann treffen musst, die sollen sehr gering sein. So, entscheid dich nur am Tag, oh, hier sind maximal 5 Werte, und teilweise drücken wir dir das auch noch so ein bisschen auf die Nase. Hier kriegst du jetzt gerade den Bonus für. Okay, oh, jetzt ist deine Energie ein bisschen niedrig geworden. Ja, dann geh noch mal kurz resten und dann mach das damit weiter. Und das soll möglichst wenig Friction bedeuten, das soll möglichst wenig Entscheidungen und dann eben auch auf diesen Gambling-Faktor zurück, dass dann keinerlei wirkliche Entscheidungen innerhalb der Rennen getroffen werden können. Und dann hast du manchmal pro Run noch den Versuch dann, oh, du hast jetzt das Ziel nicht erreicht, weil du hast immer so, oh, hier musst du 5. Platz werden, aber manchmal musst du sogar 1. oder 2. oder 3. Platz werden. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann kannst du eine gewisse Anzahl an Retries benutzen. Aber auch da, du hast danach, du würfelst einfach nur. Du hast keine Möglichkeit, nochmal irgendwie was anderes zu machen, außer du hast vielleicht versäumt, Skills zu kaufen. Aber du hast keine Möglichkeit, außer nochmal zu würfeln. Und ich hatte da teilweise diese Rennen, wo ich dann 3., vierter, fünfter, zehnter Platz bei viermal Würfeln gekommen bin, mit denselben Stats im Hintergrund. Das war der Unterschied, den ich dazwischen hatte. Und ich hätte genauso gut dann den zweiten Platz noch kriegen können, um weiterzukommen im Spiel. Aber auch das will es ja nicht. Es will dir so dann am Anfang diese leichten, gute Gefühle geben, dass du da schnell durchkommst und dann irgendwann kommt diese Blockade und dann, fuck, dann mach ich das nochmal. Oh, jetzt können wir die Karten aufleveln, damit mache ich das dann besser. Und das ist diese Spirale, in die es dich reinlocken will. Und diese restlichen, oh, hier sind die ganzen cuten Karten und sowas, das ist alles der ganze Aufbau drumherum. Und das ist eine Sache, die ich einfach nicht gutheißen kann, ihren grundlegenden Mechanismen, weil es eben dazu da ist, nur das alles im Design vom Spiel ist nicht dafür da, um das Spiel besser zu machen, um das Spiel interessanter zu machen, um dir mehr Entscheidungen zu geben, sondern alles ist darauf ausgelegt, um die Leute maximal fast schon so parasozial an das Spiel zu binden und ihnen dann eben das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist eine Sache, die ich grundlegend ablehne und die ich auch grundlegend als Dreck weiterhin bezeichnen werde. Aber ja, das zum Horse-Gacha-Spiel. Wesentlich besser hat mir dagegen Ninja Gaiden Ragebound gefallen. Da habe ich ja auch einen kleinen Ersteindruck schon zu hochgeladen, falls ihr euch das ansehen wollt. Das war die Demos, ich glaube so die ersten zwei, drei Stages, die ich da gespielt habe. Also die Intro-Stage, die Tutorial-Stage und dann eben noch die erste richtige Stage. Und seitdem habe ich so zwei, drei weitere gemacht und eben die auch alle auf 100% gespielt. Ne? Also dann die ganzen Collectibles da drin gefunden, die Challenges gemacht und dann eben auch die S-Ränge geholt. Und für die S-Ränge habe ich tatsächlich auch rausgefunden, du musst dafür die Level komplett in einem Run 100% machen, was ich ganz interessant finde. Also du musst dann, weil in dem Ersteindruck hatte ich das Gefühl, oh nee, ich muss jetzt gar nicht alles machen, um einen S-Rang zu kriegen. Das sieht aus, als ob ich nur noch ein bisschen die Zeit runterdrücken müsste. Aber von dem, was ich getestet habe, ich kann immer noch falsch liegen, aber von dem, was ich getestet habe, musst du wirklich 100% der Level-Ziele abschließen. Das heißt, du musst unter die Part-Zeit kommen, du musst die Mindestanzahl an verlangten Gegnern töten, du musst die Mindest-Kombo-Grenze erreicht haben, dann gibt es noch so drei Challenges, also töte irgendwie 5 Gegner mit dem und dem Move beispielsweise und dann musst du auch noch die verschiedenen Collectibles finden im Level, es gibt zwei verschiedene Arten und von denen sind jeweils 3 pro Stage hinterlegt und das ist ganz interessant, dann durch den Level zu gehen, die ganzen Sachen zu suchen. Ich muss auch sagen, dass die Collectibles ganz, ganz gut versteckt sind und jetzt auch nicht so viel Zeit beanspruchen aus dem Run, aber teilweise dann auch schon dafür sorgen können, dass die Combo leicht unterbrochen wird. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich mir wünsche, dass es ginge, den Level Full Combo zu machen, 100%. Weil manchmal müsstest du einen Collectible liegen lassen, weil dann gehst du, ne, beispielsweise jetzt in diesem ersten richtigen Level, da gibt es eine Situation, wo du links in ein anderes Gebiet reingehen musst, da so eine kleine Plattformaufgabe, um dann den Schädel zu bekommen und dann musst du wieder zurückgehen und in dem Raum gibt es keinen Gegner. Es gibt keine Möglichkeit, die Combo am Laufen zu halten, zumindest jetzt nicht, dass ich irgendwie wüsste, weil die Combo wird eben nur durch Gegner töten am Laufen gehalten und dann eben auch gesteigert. Und in der Zeit, in der du hier im Raum bist, selbst wenn du es so schnell wie möglich machst, dann ist der Combo-Counter vorbei. Das ist jetzt nicht wichtig, um den Level 100% abzuschließen, aber ich fände es generell ganz cool, wenn es möglich wäre, tatsächlich 100% alles abzuschließen und dann dabei noch die Combo, also diese Kill-Combo durch den ganzen Level zu halten. Aber das Spiel allgemein sieht absolut fantastisch aus. Großartiges Pixel-Art, muss ich sagen. Der Soundtrack ist wirklich Bombe. Also das war die größte Überraschung, die ich bisher hatte. Hab mir den auch sofort schon zugelegt, damit ich ihn beim Arbeiten rauf und runter hören kann. Das habe ich heute Morgen zum Beispiel dann eben auch bei den ganzen E-Mails und so einem Quatsch dann gemacht. Also der ist wirklich großartig. Und natürlich auch, und das ist ja wichtig bei so einem Titel, die allgemeine Spielbarkeit. Also wie es eben sich anfühlt, auf der Welt zu bewegen. Also Ninja Gaiden Ragebound ist ein 2D-Action-Plattformer, angelehnt an die klassischen Ninja Gaiden-Titel. Es gab ja, ursprünglich ist das ja mit einem Arcade-Spiel gestartet, Ninja Gaiden, was ich immer noch selber spielen muss. Und danach gab es erst die 3 Ninja Gaiden-Titel auf dem NES. Und ich dachte immer, als ich das zum ersten Mal von dem Arcade-Spiel gehört habe, oh, die NES-Version war nur ein Ableger da oder war nur eine Portierung davon, aber das ist ein separates Spiel. Die 4 gibt es und dann ist natürlich die 3D Ära gestartet, Director ja damals Tomonobu Itagaki auf der Xbox, aber die originalen NES-Titel, ich habe den ersten durchgespielt, den zweiten und dritten nur mal kurz angespielt, sollte ich irgendwie mal wiederholen, aber Ninja Gaiden Ragebound geht da schon in eine etwas andere Richtung, würde ich sagen, weil die klassischen Ninja Gaiden-Titel, bei denen ist es meistens so, dass die Level sehr, also ich meine, hier sind sie auch linear aufgebaut, dass du eben von Raum zu Raum zu Raum gehst, aber das klassische Ninja Gaiden ist wirklich sehr linear. Also das heißt, du läufst dann von links nach rechts irgendwo lang und hast dann Plattforming und die Kämpfe allgemein und die größte Herausforderung besteht darin, dass permanent irgendwelche Gegner spawnen. Permanent überall alles voll mit Gegnern ist und wenn du dich auch nur Millimeter zu weit nach links bewegst, dann wird der Gegner, der vorher rechts war und du hast ihn vielleicht sogar getötet, dann wird der einfach nochmal neu gespawnt. Und dann gehst du meistens irgendwie bis ans Ende von dem einen Rand und dann hast du den Weg nach oben und dann gehst du nach links. Und das ist so, wie die Level meist aufgebaut sind. Sehr kurz, sehr kompakt, aber dafür vollgestopft mit diesen Kampf-Plattform-Herausforderungen. Und die ganzen Spiele sind ja dadurch auch relativ kurz, ne? Also die Spielzeit kommt mehr, dass du halt immer und immer wieder versuchst, die Stages dann neu zu starten. Und Ragebound verständlicherweise will jetzt nicht dieser Titel sein, bei dem Leute permanent in dem Level abkratzen und vor allem irgendwo runterfallen und dann nochmal neu starten müssen am letzten Checkpoint, sondern es will ja mehr diesen Flow auch erzeugen. Das heißt, die Level sind zwar linear, aber haben darin auch noch so ein bisschen mehr, oh, jetzt gehe ich hier in dem Gebäude kurz hoch und dann rechts lang und dann lasse ich mich hier runterfallen und dann gibt es nochmal einen Weg nach links, wo dann vielleicht ein Collectible drin ist oder dann kann ich rechts weitergehen. Was ich mag, ist, dass es bei den Collectibles mehr darauf ankommt, zu sehen, wo dieser Geheimgang ist. Also, oh, jetzt kann ich mich hier gerade runterfallen lassen oder oh, hier ist jetzt eine Lücke, um links oder rechts lang zu gehen. Und der Weg zum Collectible ist dann aber recht kurz und ist meistens so eine Mini-Herausforderung oder die Herausforderung besteht wirklich nur daraus, das zu sehen, sodass es dir nicht viel Zeit wegnimmt. Aber du verbringst deutlich mehr mit dem reinen durch das Level navigieren, als die Kämpfe verglichen im Original. Von dem, was ich bei der Demo gesehen habe, scheint es auch einen höheren Schwierigkeitsgrad zu geben, der jetzt beim ersten Mal spielen nicht anwählbar ist, was ich ein bisschen schade finde. Und der soll dann auch vollgepackter sein mit den tatsächlichen Gegnern, dass dann vielleicht eher dieses klassische Ninja Gaiden Feeling ankommt. Weil hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr, zumindest jetzt am die ersten Stages, die ich gemacht habe, dass die dich sehr leicht in das ganze Spiel reinholen sollen. Ich meine, auch im Original, du hattest genügend Lebensenergie, aber du bist natürlich bei dem Fall irgendwo runter instant gestorben, was halt permanent passiert. Gerade bei den späteren Levels, da hast du so viel, du fällst irgendwo runter und du bist tot. So, da gibt's keinen zweiten Boden oder irgendwas, was dich dann eben rettet, da bist du sofort tot. Und falls du hier irgendwo reinfällst, dann wirst du so ein bisschen weiter zurück wieder gespawnt, aber es ist jetzt nicht der Verlust, ne? Und du hast jetzt auch nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt den kompletten Abschnitt nochmal von vorne anfangen. Du findest auch ehrlich gesagt immer rechtzeitig irgendwo Lebensenergie. Die Gegner selber ziehen dir auch nicht zu viel Lebensenergie ab und sie kommen eben auch in einem Tempo, das gerade bei dem ersten Durchgang sehr, sehr machbar ist, sehr manageable ist und du auch schnell, zügig vorangehen kannst. Während so das originale Ninja Gaiden, du kannst es in einem super hohen Tempo spielen, wenn man sich so Speedruns anguckt, aber beim ersten Mal wirst du immer so ein bisschen Stop and Go und gucken, okay, wie komme ich da am besten? Okay, ich springe jetzt hier, dann schlage ich den, dass ich so gerade noch auf die Ebene drauf falle. So, das ist auf jeden Fall eine Ragebound will, dass es sich leichter anfühlt. Und das finde ich auch okay. Das, was ich mag an dem Spiel ist, dass es einen Sprungcounter hat, der, soweit ich das bisher gesehen habe, für alles gilt. Also, dass jeder Kontakt mit dem Gegner quasi als auch Schaden gezählt wird. Also selbst du hast zum Beispiel ganz am Anfang in der Tutorial Stage hast du Hindernisse, wo so Holz Zylinder von oben runtergelassen werden und dann wieder hochgezogen, dann wieder runtergelassen und du musst dann unter denen hergehen. Und selbst wenn die still am Boden liegen, bevor sie wieder hochgezogen werden und du gehst an die dran, zu nah, dann wirst du getroffen, dann kriegst du Schaden, als ob die von oben auf deinen Schädel draufgehen würden. Und das wirkt zwar ein bisschen komisch, aber das Interessante ist dadurch, dass es diesen zweiten Sprungangriff gibt, dass wenn du in der Luft nochmal die A-Taste drückst, dass du dann so einen kreisrunden, ne, so Spin-Attack-Move machst. Und wenn du damit mit einem Gegner oder mit irgendetwas, was als Gegner, was als Projektil beispielsweise dann zählt, dann wird das gekontert, wird das abgeblockt und du führst dadurch einen doppelten Sprung aus. Und das sorgt zum Beispiel dafür, Gegner, wenn sie jetzt so ein Shuriken auf dich werfen, dann kannst du in die Luft gehen und den nutzen, um nochmal so einen Doppelsprung zu machen. Wenn du aber dabei einen Gegner triffst, also wenn du das bei einem Gegner ausführst, dann machst du ihm auch gleichzeitig Schaden. Und das, was ich interessant finde, ist wirklich, dass soweit jedes Projektil, jeder Angriff, alles Mögliche in diesem Spiel kann dadurch gekontert werden, also wenn es eben ein Gegner ist oder ansonsten der Schaden negiert, aber du kriegst eben auch noch den Sprung dadurch. Und das, was ich daran mag, ist, dass du permanent in dem Kampf bleibst, dass du permanent mit der grundlegenden Mechanik arbeitest und eben auch in den Kämpfen jetzt nicht nur das, oh, ich stehe hier rum und warte, sondern dass das Plattforming, also in diesem Action-Plattformer, dann auch in den Kampf integriert wird. Also das war ja auch eine Sache, die ich jetzt bei Cuphead zum Beispiel mochte, wie dort der Parry funktioniert. Da waren es natürlich nur gewisse Elemente, die als Parry fungiert haben, aber hier mag ich es auch, zumal es dann auch dazu führt, dass du sehr viel aggressiver spielen kannst, dass du wesentlich schneller, wenn du damit gut umgehen kannst, weil du hast dann auch, ohne jetzt viel zu spoilern oder so, ich nehme jetzt einfach mal diesen gleichen ersten Level, ich glaube, das war auch einer der Level aus der Demo, dass wenn du da hast du dann Szenen, wo irgendwelche Feuerbälle von unten kommen. Und die kommen in einer, so wie ich das zumindest abschätzen konnte, zufallsbasierten Art und Weise, also wie die rausgefeuert werden. Aber wenn deine Reflexe und das generelle Gefühl, den Charakter zu steuern, gut genug sind, dann kannst du dich da einfach reinstürzen. Dann kannst du dich einfach reinstürzen und dann durch diesen Sprungangriff es problemlos schaffen, auch aus der Situation wieder rauszukommen. Wenn dann noch ein Gegner dazukommt, dann kannst du ihn damit attackieren. Aber es sorgt eben auch dafür, dass du manchmal in Gefahr gebracht wirst. Wenn du einen Gegner damit attackieren möchtest und dann nach oben springst, aber da ist dann irgendwie etwas, was dir weiter Schaden zufügen kann oder du bist dann so hoch in der Luft und brauchst dann wieder, bis du nach unten kommst. Also das ist natürlich auch so eine, oftmals so ein zweischneidiges Schwert sein kann, aber es macht mehr Spaß, je aggressiver und schneller du in dem Spiel bist. Und es belohnt dich auch dadurch, dass natürlich dann die Gegner schneller sterben, dass du auch bei den Bossen sehr aggressiv sein kannst. Bisher waren die Patterns davon noch relativ, haben sich so zurückgezogen. Ich habe schon gehört, dass das Spiel gegen Ende deutlich, deutlich schwerer werden soll und bin dann eben auch noch auf den höheren Schwierigkeitsgrad gespannt oder wie auch dann die Challenges werden, wie schwer das dann wird, die S-Ränge und sowas zu holen. Aber bisher muss ich dann wirklich sagen, dass ich von Ninja Gaiden Ragebound sehr, sehr begeistert bin. Ich würde zwar sagen, dass so die ersten beiden Tutorial-Stages oder diese Intro-Stage, die ist halt ganz cool, weil du das originale Intro vom ersten Ninja Gaiden nachspielst mit Ryus Vater. Und ich mag auch, wie die Tutorial-Stage dann kontextualisiert wird und wie es dann eben auch so zeigt, dass, diese Tutorial-Stage, die spielt wahrscheinlich kurz vor dem allerersten Ninja-Gaiden, wo dann eben Ryo weg muss. Und du spielst ja auch hier seinen Schüler. Du spielst ja nicht Ryo Hayabusa, du spielst ja seinen Schüler und hast da so eine Intro-Stage, wo das alles beigebracht wird. Aber die finde ich ein bisschen zu lang. Und das ist diese reine Tutorial-Stage. Und für das nochmal spielen, für den S-Rang holen, war die dann tatsächlich langweilig. Und das gleiche auch für diese Intro-Sachen. Und da würde ich, oder da präferiere ich es definitiv, wenn ein Spiel sofort loslegt. Also wenn es dann, ne, wie eben auch das originale Ninja Gaiden, da muss ich nicht noch irgendeine Intro-Stage spielen. Die Intro-Stage, die kombiniert das in Anführungszeichen Tutorial oder lässt sich das Spiel dann eben auch auf die Härte lernen. ich verstehe das, warum man das gerade heutzutage dann so macht, und dadurch kannst du das Spiel natürlich auch noch ein bisschen strecken, was auch in der heutigen Zeit leider wichtig ist, denn wenn dein Retro-inspirierter Titel nicht irgendwie mindestens 10 Stunden lang ist, dann schlagen die Leute natürlich dann eben auch auf die Finger. Das finde ich auch immer ein bisschen blöd, aber ich weiß noch nicht, wie lang Ragebound tatsächlich ist. Ich habe jetzt erst so 2-3 Stunden gespielt und davon die meiste Zeit mit Replays verbracht von den Leveln, aber allgemein muss ich dann doch sagen, dass ich von dem Titel sehr, sehr angetan bin. Ein kurzes Update, was diese ganze Zensursaga betrifft. Eine Sache, die passiert ist, die ganz cool war, ist, dass GOG diverse Titel für 2 Tage gratis gemacht haben. Also darunter auch Postal 2, Honeypop und haufenweise irgendwelche Porn-Games, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, aber trotzdem auch ein ganz cooles Zeichen. Und innerhalb dieser 48 Stunden wurde das ganze Bundle auch über 1 Million Mal geclaimed. Leider war das nicht so einfach, wenn man in Deutschland oder in Australien saß und das versucht hat. Dann hat es nämlich nicht funktioniert. Außer, ich glaube, ich hatte von einer Person die Info bekommen, dass wenn du es direkt zum Anfang geclaimed hast, dann hat es irgendwie funktioniert. Aber ich habe das über die 2 Tage mehrfach versucht, bis dann Leute so einen kleinen Trick rausgefunden haben, einen Workaround. Weiß jetzt auch nicht genau, wie es dann funktioniert hat, aber über einen Link konnte ich dann eben darauf zugreifen, hab die mir jetzt eben auch geholt. Ist jetzt ja auch egal, wie das zu 100% funktioniert hat, weil das Bundle ist ja nicht mehr verfügbar. Das war auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Jetzt habe ich auch endlich mal, obwohl ich glaube, ich hatte auf Steam schon Postal 2 oder so. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Und auch Honeypop hatte ich schon. Da habe ich ja auch auf dem Patreon damals eine Review gemacht, ich glaube, oder so in 2019. Könnte ich ja irgendwann mal das Sequel ausprobieren. Die sind beide nicht in Deutschland auf Steam verfügbar. Wahrscheinlich wegen diesem Altersding, was nicht ausgefüllt wurde. Aber auf GOG sind die verfügbar. Naja, eine andere Sache, die noch passiert ist, ist, dass sich unter anderem Mastercard gemeldet haben, die dann meinten, wir sind nicht dafür verantwortlich. Wir haben uns nicht direkt bei Valve oder bei Itch gemeldet. Wir haben keine Anforderungen bezüglich irgendwelcher Regulationen gestellt. Und dann hat tatsächlich Valve geantwortet, weil denen natürlich auch relativ scheißegal ist, wer sich da mit denen anlegt oder so. Aber die meinten dann auch, naja, an sich stimmt es, dass jetzt nicht Mastercard direkt mit uns geredet haben, aber Mastercard hat eben mit den anderen, also mit den Payment Processern und den Banken, die dazwischen liegen und das Ganze ja dann eben abhandeln, mit denen geredet und die haben dann mit Valve und mit Itch geredet. Also ja, da hat sich Mastercard einfach nur versucht rauszureden aus dieser Scheißsituation, aber sie sind trotzdem natürlich dafür verantwortlich und Leute sind auch weiterhin damit beschäftigt, da die Telefone klingeln zu lassen, dass die dann eben auch bei anderen Firmen anrufen und bei denen eben deswegen auch schon mal ein bisschen Stunk machen, damit nichts weiter passiert. Und Itch sind mittlerweile auch am Versuchen, andere Mittel und Wege zu finden, also andere Payment Processor dann eben anzuhauen, um zu gucken, dass sie das über die in Zukunft regeln können, damit sie einfach sagen können, ja okay, dann lassen wir halt Mastercard und Visa raus, dann lassen wir uns notfalls von denen sperren, ist halt scheißegal, wir können zumindest noch auf diese anderen Facetten dann zugreifen, aber es zeigt auch noch einmal mehr, wie viel Macht diese Firmen tatsächlich haben, wenn die sagen, nein, das wird zensiert, das wird nicht unterstützt, dann bist du ehrlich gesagt am Arsch, also vor allem international, weil du da kaum andere Möglichkeiten hast und sich dann natürlich auch noch die Gefahr besteht, dass weitere Firmen dieser Art sich da dahinter stellen. Aber ja, so zu einem kleinen aktuellen Update bei der Situation. Die Sache wird natürlich auch noch weiterhin laufen und wenn da Dinge sich dann entwickeln, werde ich dir auch hier im Podcast besprechen. Mein Video dazu, das ist mittlerweile dann doch so ein bisschen ausgeartet in der Recherche. Es kommen irgendwie jedes Mal, wenn ich denke, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich das Video machen, dann passiert irgendwie nochmal was, wie jetzt die letzten 2-3 Tage oder es kommt nochmal irgendwas Neues hinzu. Deswegen, ich bin momentan nicht sicher, wie, in welcher Form ich das mache. Vielleicht teile ich das auch irgendwie auf und mache nur mal ganz grob so eine Timeline von Informationen für den Zweitkanal und dann arbeite ich im Hintergrund, weil ich habe tatsächlich schon so was Geskriptes geschrieben. Das hat sich so ergeben, als ich an dem Zweitkanal-Video gearbeitet habe. Ich wollte nur ein paar Stichsätze machen und dann habe ich das direkt ausformuliert und dann war ich so, mache ich das jetzt in was Richtiges um? Ich weiß es nicht, das braucht wieder so viel Zeit, weil es sind jetzt auch nur noch 2 Wochen bis zur Gamescom und dann ist wieder, es ist so, Das ist halt die Frage, committest du dich da wirklich drauf, ja oder nein? Aber ich versuche zumindest irgendwie dann nochmal so ein ganz grobes Video für den Zweitkanal zu machen, einfach nur auch da, um Leute zu informieren. THQ hatte ein kleines Event und es wurden ein paar Sachen angekündigt, so auch ein neues SpongeBob-Spiel, SpongeBob SquarePants, Titans of the Tide. Und das ist ja nun das zweite neue Spiel, was rausgekommen ist von dem Studio. Wir hatten ja zuerst vor einigen Jahren das Remake von Bikini Bottom gekriegt, Battle for Bikini Bottom. Und vor 2 Jahren müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ich meine, es wäre 2023 gewesen. Oder es könnte auch 2022, ich meine, es wäre 2023 gewesen. Ich bin nicht mehr zu 100% sicher. Aber da ist ja The Cosmic Shake rausgekommen, was dann das erste neue Spiel von dem Studio war. Und das fand ich auch in Ordnung. Also ich fand das Battle for Bikini Bottom Remake, ich fand das in Ordnung. Ich fand das neue Spiel in Ordnung. Und auch dieses Titans of the Tide sieht wieder in Ordnung aus. Das ist so, hey, du willst einen ganz coolen SpongeBob 3D-Plattformer, was so eine 6 bis 7 von 10 ist, ja, das wirst du da wahrscheinlich bekommen. Ich hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen besser ist. Ich mag auf jeden Fall diese Inklusion von David Hasselhoff hier, wie das auch im Trailer gezeigt wurde. Vieles davon ist halt ein bisschen zu sehr referenziell auf Sachen, die in der Serie passiert sind, die dann so wirken wie, okay, guck mal einfach mal, was wir auch noch hier drin haben. Hey, Fellow Kids, wir haben uns auch an diese eine Sache aus den Episoden erinnert oder dieses eine SpongeBob Online-Meme, was wir hier mit reingenommen haben. Aber wenn ich den Trailer anschaue und eben auch das ganze Gameplay, dann sieht das okay aus. Und ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es erscheint. Aber ich gehe davon aus, dass es sich so qualitätsmäßig auf dem ähnlichen Level wie eben auch die letzten beiden Spiele dann verhält. Darksiders 4 wurde ebenfalls angekündigt. Und man hat jetzt kein Gameplay gesehen. Man hatte nicht einen großen Trailer dazu. Es war wirklich so eine Minute lang. Und ich glaube, wenn du die ganzen Logos und sowas rausnimmst, dann vielleicht so 20 Sekunden wirkliche Animation. Das tatsächlich Interessante da zu sehen, ist die Bestätigung, nachdem wir ja die vorigen Spiele bekommen haben mit jeweils einem der 4 apokalyptischen Reiter und das war so ein bisschen das Spin-off, weil das hieß ja nicht Darksiders 4, sondern es hieß Darksiders irgendwas. Ich weiß es auch gar nicht mehr, was der Untertitel war, aber das war ja ein Koop-Spiel, wo du dann eben auch nochmal War mit dabei hattest als so einen zusätzlichen Koop-Partner. Aber die 4 Charaktere sind jetzt etabliert, ihre theoretisch 4 verschiedenen Spielweisen sind durch die 4 Darksiders-Spiele, die gekommen sind, also 1 bis 3 und dann eben dieses Spin-Off-Ding. Ich sag Spin-Off, weil es jetzt sich nicht angefühlt hat wie dieser große neue Darksiders-Release und das Ding heißt jetzt auch 4 und nicht 5. Ich finde es passend, weil jetzt 4 mit dem Namen und dann die 4 apokalyptischen Reiter und es hat ja auch nur 15 Jahre gedauert, bis hier hinzukommen. Also ich meine, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das dann erscheint, aber Darksiders 1 ist Anfang 2010 rausgekommen und damals war ja schon der Plan, wir machen für jeden apokalyptischen Reiter ein unterschiedliches Spiel. Das ist dann bis zum zweiten Teil gut gegangen, danach die ganze THQ-Katastrophe und jetzt ist das ja auch nicht mehr bei Vigil, sondern bei, ich weiß nicht mehr, wie dieses andere Studio heißt, was jetzt für Darksiders zuständig ist und ich weiß auch nicht, wie viele Leute von früher da irgendwie mit dabei sind, aber dann kam ja irgendwann Darksiders 3 raus und das hat ja, da hat man auch gesehen, das hatte nicht mehr diese großen Production Values wie der erste und vor allem der zweite für die damalige Zeit war ein wirklich riesiges Spiel und hatte auch sehr, sehr viel Budget von THQ bekommen. Darksiders 3 war dann mehr so das kleine Ding, um wieder ein bisschen reinzukommen. Es ist genauso derivative wie die anderen Teile davor. So Darksiders 1 hatte sich eben sehr an auch God of War oder eben Zelda orientiert. Der zweite Teil dann ebenso, aber hatte noch diese ganzen Diablo-artige Loot-System hinzugefügt und eben mehr auch von der Oberweltkarte. Der dritte hatte dann sehr viel von einem Dark Souls, ich will nicht sagen direkt Dark Souls, aber es war auch sowas Souls-like, Sears. Und der vierte war mehr dieses klassische, Top-Down, Koop und hier ein bisschen schießen, Rätsel lösen. So, keines von den Spielen hat irgendwas Einzigartiges, Neues gemacht, aber durch diese Kombination und durch diese Welt, die es aufgebaut hat, dadurch ist es halt so ein bisschen was Einzigartiges geblieben und dass es die verschiedenen Charaktere in den verschiedenen Spielen aufgebaut hat. Also ich freue mich zumindest, ich bin gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass das so aussehen wird, wie das ursprünglich ursprünglich mal angedacht war, als Darksiders konzeptioniert wurde. Allerdings ist es trotzdem schön zu sehen, dass es nach all dieser Zeit, und wenn es dann auch erscheint, dann werden es wahrscheinlich so knapp 20 Jahre gewesen sein, dass das dann auch mal ein Ende oder ein gewisser Abschluss, ich meine, klar, THQ, Nordic, die werden versuchen, das noch weiter danach fortzuführen, weil wenn es erfolgreich ist und erfolgreich als IP sein sollte, dann hören die Firmen natürlich nicht mehr damit auf. Aber dennoch könnte man es bis zu dem Zeitpunkt als einen gewissen Abschluss betrachten. Und das finde ich persönlich zumindest ganz cool. Jason Schreier hatte bei Bloomberg mal wieder einen neuen Artikel veröffentlicht und dieses Mal geht es um Bioshock beziehungsweise um Bioshock 4 und Bioshock 1. Denn es war wohl ein Bioshock Remake in Arbeit, das aber mittlerweile gecancelt wurde. Vielmehr war jetzt auch darüber nicht zu hören. Das war irgendwann mal in Arbeit, das wurde mittlerweile gecancelt. Wir wissen daraus jetzt nicht, wie viel da gemacht wurde, was für Änderungen vielleicht geplant waren oder wann es irgendwie hätte erscheinen sollen. Da haben wir keine Informationen drüber. Und das andere ist, dass Bioshock 4 wohl ein paar Probleme hat, was die Entwicklung betrifft, dass da auch schon in der Führungsebene Leute ausgetauscht wurden, dass da Dinge nochmal umpositioniert werden, dass wohl auch das Management bei 2K nicht besonders zufrieden ist mit der bisherigen Leistung und wie das dementsprechend auch momentan aussieht und dass die sich da gesagt haben, nee, wir müssen das jetzt nochmal neu umstrukturieren. Und mich wundert das ehrlich gesagt auch nicht, weil es wieder diese Form ist von, oh, wir haben dieses erfolgreiche Franchise und ihr müsst jetzt irgendwas damit machen und ihr müsst euch jetzt irgendetwas ausdenken, wo Bioshock 1 ja auch nur ein spiritueller Nachfolger zu System Shock war, wo man gesagt hat, hey, System Shock ist das im Space und dann für den zweiten Teil haben wir eine Idee und für das nächste Spiel, ja, dann bringen wir das irgendwo anders hin und dann nennen wir das Bioshock und verändern das nochmal ein bisschen und dann hat irgendjemand die Auftragsarbeit, das war ja glaube ich 2K Marine, das war mehr so Auftragsarbeit, Bioshock 2 zu machen, daraus ein Nachfolger, okay, haben sie tatsächlich auch was Interessantes hingekriegt, während dann das ursprüngliche Team natürlich an Bioshock Infinite gearbeitet haben, wo es so, hey, wir haben jetzt die Stadt vom Meeresboden dann in die Wolken und dann denkst du dir, ja, okay, jetzt haben wir dieses erfolgreiche Franchise, wir müssen, oder eine Corporate sagt, wir müssen irgendwas damit machen, aber was machst du denn damit? Gehst du nochmal zurück in den Untergrund? Gehst du nochmal zurück in die Wolken? Findest du irgendwas dazwischen, irgendwas anderes? Space-mäßig ist ja jetzt tatsächlich Ken Levine mit seinem Judas wieder dort gelandet. Machen wir das? Kopieren wir das irgendwie? Versuchen wir Bioshock im Namen zu behalten, weil das ist die große IP, wo ich mir dann eben denke, wenn das unbedingt weitergeführt werden soll, dann lasst euch doch irgendwas anderes Schockartiges ausdenken. Macht kein Bioshock da draus, sondern macht ein Schockspiel daraus und versucht da eben in eine komplett andere Richtung zu gehen. Aber ich glaube, dass das grundlegende Problem ist, dass man hier gesagt bekommt, ihr müsst diese IP, diese Marke fortführen, aber du hast keine wirklichen Charaktere, du hast keine wirkliche Welt, mit der du gut weitermachen kannst. Das ist jetzt nicht wie wenn du jetzt ein neues God of War oder so machen solltest oder irgendein anderes Spiel mit fest definierten Charakteren, die du in neue Situationen werfen kannst, die in irgendeiner Form fortführen könntest. Das hast du ja in Bioshock nicht. In Bioshock ist die Welt das Besondere und dann packst du da diese ganzen Charaktere rein. Und da gesagt zu bekommen, oh, du musst jetzt irgendwas Neues damit machen, und oh, was ist jetzt die Vision dahinter? Keine Ahnung, Hauptsache irgendwie Schockding und dann nehmen sie wahrscheinlich irgendwas Kontemporäres rein, daran wird gearbeitet, du hast da keine wirkliche Version drin. So, ich sehe das vor meinem Auge, warum das zu Problemen in der Entwicklung führt und hoffe natürlich, dass irgendwann mal ein vernünftiges Spiel dabei rauskommt, aber es wundert mich jetzt tatsächlich nicht, solche Informationen zu bekommen, was die Entwicklung betrifft, ne? Sowohl Bioshock 4 als auch dann, ja, wir machen einfach mal ein Bioshock 1 Remake, weil Remakes sind momentan super erfolgreich. Oh, das ist doch mehr Arbeit, als wir uns gedacht haben. Ja, fuck it, dann canceln wir das Ganze. Also, das ist jetzt nicht so, wie das zu 100% passiert ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn es die Kurzfassung von dem ist, was tatsächlich passiert ist. Dynasty Warriors bekommt ein Remaster. Welches? Keine Ahnung. Das haben Koei Tecmo nicht gesagt. Sie hatten angekündigt, hey, es wird für Dynasty Warrior Origins, was ja Anfang des Jahres erschienen ist, ein DLC rauskommen, der ist in Arbeit. Und es wird irgendeine Form von Remaster für Dynasty Warriors geben, aber ohne genau zu sagen, welches. Und ich denke mir jetzt, hey, ja, ich bin Fan der Reihe, ich bin Fan von Dynasty Warriors, ich bin vor allem Fan der anderen Ableger. Also gerade von Sachen wie Pirate Warriors oder Hyrule Warriors oder auch die Gundam-Spiele. Das sind die Titel, an denen ich tatsächlich noch mehr Interesse habe als die klassischen Dynasty Warriors-Spiele, wo ich auch sagen muss, was braucht denn davon ein großartiges Remaster, weil die besten Titel sind für mich eigentlich auch so die letzten beiden, die also nicht die letzten beiden, weil 9, aber so 7 und 8 sind wirklich großartig und die kannst du auch problematisch heutzutage spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, das Einzige, was ich so wirklich anbieten würde, wäre 3. Das ist immer so eins, was so ein von den ganz klassischen Titeln so ein super Fan-Favorite ist. Da könnte ich mir das irgendwie vorstellen oder dass sie generell sagen, wir gehen zu der PS2-Ära zurück und machen da nochmal irgendwas Remaster-mäßig neu. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie den Sechser oder so nehmen, der war grauenhaft. Aber ich finde es seltsam, dass man bei so einem Franchise, wo sich ja auch jetzt die Spiele bekanntermaßen relativ ähneln und ähnlich spielen, dass man da jetzt unbedingt sagt, so, oh, wir machen ein Mysterium auf. Was könnte es sein? Was könnten wir als nächstes remastern? Wer weiß das schon? Und als letzte Newsmeldung diese Woche noch eine positive Entwicklung, denn bei Raven Software in der QA-Abteilung hat man jetzt einen Gewerkschaftsvertrag mit Microsoft unterschrieben. Und dazu gehört, dass in den nächsten 2 Jahren das Gehalt um 10% erhöht wird, dass sie eben auch keinen Crunch mehr mandatory machen müssen, dass sie auch eine gewisse Vorlaufzeit haben, wenn es zu irgendwelchen Überstunden oder so kommen sollte. Das ist eben auch alles fest geregelt, dass sie eben mehr Benefits haben, dass sie eben auch so eine Absicherung von den Layoffs eben haben. Und ja, das betrifft jetzt nicht super viele Leute, weil es eben nur diese eine QA-Abteilung bei diesem einen Entwicklerstudio ist. Aber es ist trotzdem wichtig und hoffe, dass es da auch zeigt, dass innerhalb nicht nur der Industrie, das ist auf jeden Fall wichtig, aber vor allem eben auch innerhalb der anderen Studios, die von Microsoft aufgekauft wurden, da weitere Gewerkschaften gegründet oder eben sich an dieser übergreifenden Gewerkschaft, die sich ja auch an so einer anderen Entertainment-Gewerkschaft dranhängt, dass da eben mehr passiert, dass da Momentum aufgebaut wird, weil je größer diese ganzen Gewerkschaften sind, desto mehr Kraft haben sie auch, desto mehr Macht haben sie, um Dinge zu bewegen, um auch eben Dinge zu erzielen. Und gerade bei so einem Konzern wie Microsoft, die einfach mal sagen, 9000 Leute, ja, fickt euch hier, wir können gehen, obwohl wir Rekordumsätze und Profite machen. Genau da sehe ich selbst als so ein kleines Ding das doch als einmal positives Zeichen und wollte das deswegen auch hier an der Stelle einmal erwähnt haben. Eine Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, während ich meinen Ersteindruck zu Shinobi Art of Vengeance aufgenommen habe, war die Bedeutung von kleinlicher Kritik. Und zwar so Dinge, wo man jetzt sagt, hey, im Großen und Ganzen, das ist ja jetzt nicht super wichtig. So, warum hängst du dich da vielleicht auch zeitlich daran auf, ne? Warum verbringst du so viel Zeit damit, auf diese Dinge einzugehen, wenn es doch jetzt nicht dem das Wichtigste im ganzen Spiel ist. Ne? Bei Shinobi Art of Vengeance war das in dem Beispiel die Art und Weise, wie das Parallax Scrolling funktioniert. Also, dass du auch, ne, ganz klassisch die verschiedenen Ebenen im Hintergrund hast, die sich dann unterschiedlich schnell bewegen, einander vorbeiziehen, damit du so ein bisschen mehr das Gefühl von Bewegung auch hast. Und das findet auch im Vordergrund statt, dass du dann Elemente, auf die du drauf springst, die vom Spiel oftmals angewinkelt gezeigt werden, dass du dann den, sagen wir jetzt mal, du hast so ein Holzkonstrukt und dann hast du vorne die Seite mit Brettern, du hast hinten die Seite mit Brettern und dann hast du dazwischen obendrauf die Plattform, auf der dein Charakter auch stehen kann. Und das ist so ein bisschen angewinkelt. Und wenn du dann von links nach rechts läufst, dann hast du auch da dieses Parallax Scrolling, wodurch es dann aber teilweise super falsch aussieht und eben auch unrealistisch und dir die Fehler darin auffallen. Und klar, wenn du jetzt schnell daran vorbeispielst, dann merkst du das vielleicht nicht, aber mich hat das dann doch so ein bisschen rausgenommen aus der Situation. Und dann finde ich es auch mal wichtig, darauf einzugehen und das dann eben auch zu erklären, warum das dann nicht so funktioniert. Und da musst du dann eben selbst bei so kleinteiligen Sachen manchmal sehr viel Zeit damit verbringen, um das besser zu erklären und dann eben auch zum Verstehen zu bringen. Das heißt nicht, dass das jeder genauso sehen muss oder dass das denn auf jeden irgendwie gleichermaßen wenig, viel auf das Spiel sich einwirkt, aber ich finde es trotzdem wichtig, gerade auf diese Details zu achten, weil auch die Leute, die das ja erschaffen, die achten, oder im besten Fall achten sie ja permanent auf diese ganzen kleinen Aspekte. Also das ist ja etwas, solche Spiele werden über Jahre hinweg erstellt und du bist permanent dich am selbst hinterfragen, am gucken, okay, wie könnten wir das machen, wie könnten wir das machen, wie könnten wir das machen. Und da wird auch garantiert über solche Sachen geredet worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der ganzen Entwicklung niemand irgendwie gestört hat oder es zu keinen Debatten da gab oder in irgendeiner Form mal drüber gesprochen wurde. Es gibt da nur wahrscheinlich Gründe, warum das weniger wichtig ist, oder wenn das geändert wird, dann hätten andere Teile vom Spiel Probleme, wie das dann irgendwie abläuft. Das sind halt so Sachen, da kannst du dann nie wirklich zu 100% sicher sein. Ne, du kannst eben nur sagen, das ist das, wie es hier ist und wie es eben wirkt. Und ich kann dann auch festhalten, dass wahrscheinlich darauf geachtet wurde und irgendwelche Gründe gibt, warum das dann, ne, und sei es nur, weil keine Zeit dafür da war oder so und das auf der Prioritätenliste weiter unten ist, oder weil es halt wirklich dann, naja, stört jetzt nicht wirklich so sehr, dass wir da großartig Zeit drauf bringen müssen. Das kann ich nicht wissen, aber es macht ja das für, also es macht ja für mich den Kritikpunkt dann eben nicht weg auf einmal, ne? Egal wie großgewichtig oder wie weniger gewichtig das Ganze ist. Und auch da, als jemand, der selber Sachen kreiert, und ich will jetzt nicht sagen, oh, die Videos, die ich mache oder die Skripte, die ich schreibe oder sonst was ich tue, das ist auf demselben Qualitätslevel oder überhaupt irgendeinem Level, so ein komplettes Spiel irgendwie zu machen. Aber auch da weiß ich durch die Kreation ja, dass man sich über diese ganzen Sachen Gedanken macht und dass man sich auch da Gedanken machen sollte, wenn man darin besser wird. Und du kannst auch nur darin besser werden oder du kannst generell auch nur Sachen besser umsetzen, wenn du versuchst, oftmals in dieses Kleinteilige reinzugehen und dann zu versuchen zu verstehen, wie das funktioniert, warum das vielleicht so funktioniert, wo es besser gemacht werden könnte, wo es Probleme macht, weil das dann auch oftmals mit anderen Dingen zusammenhängt und Sachen, die vielleicht auch nur sehr kleinlich oder so kleinteilig erscheinen, dann auch nachher eine größere Auswirkung auf das Gesamtprodukt dann eben erzielen können. Plus, ich persönlich finde es auch einfach interessant, über diese ganzen Sachen drüber nachzudenken, weil die großen offensichtlichen Stärken oder eben auch Schwächen von dem Spiel, das sind ja so Sachen, die den meisten Leuten sofort auffallen und wo es jetzt auch nicht immer die große Problematik ist, das richtig zu kommunizieren, ne? Weil manchmal sind es so Sachen, man fühlt das, so alle haben das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht oder irgendwas stimmt, irgendwas läuft richtig, aber das zu formulieren, das eben auch durch, ne, sei es jetzt durch Vergleiche oder sonstige Taktiken, das besser herauszuarbeiten und verständlich machen zu können. Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung, aber es gibt viele Sachen, wo es super offensichtlich ist und es ist auch sehr leicht, das zu kommunizieren. Und gerade da finde ich es dann auch persönlich interessanter, sagen zu können, okay, dann schaue ich mir doch mal andere Sachen an, dann schaue ich mir doch mal unterschiedliche Dinge an. Und manchmal sieht man dann auch so Sachen, über die du normalerweise nicht nachgedacht hättest. Oder das merke ich auch immer, wenn ich die Kritik anderer Leute lese, dass ich manchmal auch, natürlich, du hast diesen Abwehrmechanismus, du gehst so ein bisschen da dran und denkst dir, ja, aber ist das denn jetzt so super wichtig? So, was regst du dich denn jetzt über diese eine Sache irgendwie auf? Aber an sich ist es ja für mich auch vollkommen egal. So, wenn ich mir das dann durchlese oder anhöre oder ansehe oder sonst was und nachher nehme ich da für mich mit, ja, für mich ist das ja persönlich egal, irrelevant, dann egal, ne? Dann hat es ja sowieso keine Auswirkung gehabt. Aber im besten Fall ist es etwas, wo es dann auch mich dazu bringt, nochmal drüber nachzudenken und dann zu sagen, ja, stimmt eigentlich schon. Und selbst wenn ich nachher zu dem Schluss komme, dass es für mich jetzt keinen großen negativen Effekt hat, habe ich dann im besten Fall trotzdem etwas dazugelernt, habe dann trotzdem etwa über Sachen drüber nachgedacht, auch Sachen, die vielleicht oftmals komplett so, ja, natürlich macht man das so auf die, oder wir hinterfragen gewisse Sachen dann einfach gar nicht mehr. Und gerade bei solchen kleinteiligen oder kleinlichen Dingen. Und manchmal ist es dann wichtig, einfach zu sagen, nee, ich stelle mich jetzt dagegen und spiele einfach mal den Contrarian oder versuche einfach mal für mich selber so ein bisschen den Contrarian zu spielen, um dann dagegen zu argumentieren. Und bei diesem dagegen argumentieren fällt einem dann vielleicht auch erstmal auf und dann so, oh, warte, stimmt, das und das und deswegen. Und das kann auch hilfreich sein, dann auf ganz neue Gedanken, ganz neue Facetten zu kommen. Auch bei dem Beispiel, was ich genannt habe, theoretisch hätte es ja auch sein können, dass ich das dann merke, okay, das sieht irgendwie komisch aus und dann versucht man zu überlegen, wie hätte man es besser machen können oder was könnten die Gründe dafür sein? Und manchmal kommt man dann bei dem Überlegen dieser Gründe dann eben auch auf Sachen, ja stimmt, das hätte man beachten können, aber das würde dann deswegen so und so nicht funktionieren und dann kommt man vielleicht auch zu dem Entschluss, dass ja, es ist jetzt nicht die optimale Lösung, es ist nicht das Beste, was man hätte machen können oder das beste Gesamtding, aber gemessen oder im Kontext der anderen Dinge und Sachen, die schon vorher waren und die dann vielleicht den Entwicklern wichtiger waren, ja, dann war das sogar der beste Kompromiss, den man in der Form hätte eingehen können. Und ansonsten müsstest du viel weiter zurückgehen und grundlegend ganz andere Dinge ändern und dann wäre daraus ein anderes Spiel geworden. Ne? Und das gleich natürlich auch auf andere Werke bezogen. Also das sind für mich so die Gründe, warum ich es sehr wichtig oder eben auch interessant finde, da oftmals auf diese kleinen Dinge einzugehen. Und ich kann auch nur an andere Leute appellieren, dass wenn ihr dann eben auch so, ne, es kommt natürlich drauf an, wenn dann jemand sagt, oh, also wenn ich jetzt auch gesagt hätte, das Shinobi wäre deswegen unspielbar gewesen. So, ja, das wäre natürlich vollkommen übertrieben, wenn ich das ernst gemeint hätte. Es kann sein, dass man das natürlich auch mal aus so ein bisschen Comedy-Aspekt heraus dann, das mache ich ja auch manchmal, dass man sich dann aus dem Spaß an der Sache, gerade vor einem Publikum in diese Dinge reinsteigert, nur um eben auch so die Emotionen da rauszuziehen. Aber auch das kann dazu führen, so, und also ist das wirklich so wichtig, ja oder nein? Und dazu zu Diskussionen führen, wo man vielleicht gesagt hätte, also das ist doch natürlich, ne, warum sollten wir überhaupt anfangen, darüber zu diskutieren? Und da kommt es dann zu gewissen anderen Dingen. Aber grundlegend, ja, das muss jetzt nicht irgendwie als das super Wichtigste irgendwie genannt werden. Da rolle ich dann oftmals auch mit den Augen, wenn ich bestimmte Kritiker oder so höre. Aber an sich sollte man sich dann auf diese Sachen einlassen und dann im besten Fall eben nicht einfach sagen, das ist doch irrelevant, sondern zu überlegen, so auch da zu diskutieren, als wenn es vielleicht als wenn es für einen vielleicht auch ein bisschen relevanter wäre und dann den eigentlichen Punkt und die Sache dann auch eben einzugehen. Weil was an der einen Seite so eine Kleinigkeit ist, die einen persönlich dann nicht stört, das kann bei einem anderen Spiel dann die Kleinigkeit sein, die einen persönlich stört und dann anderen Leuten gefühlt egal sind und dann stellt man sich eben auch da und sagt, ja, ich möchte auch nur über diese eine Sache reden oder auch über diese eine Sache reden, die mir persönlich wichtig ist oder die jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich erscheint, aber wo ich das Interesse habe oder es mir, ne, aus irgendeinem Grund wichtig ist, drüber zu reden. Und dann will man ja auch, dass andere Leute zumindest zuhören und das nicht von vornherein irgendwie dann abschmettern, weil, ja, natürlich, of course, warum sollten wir überhaupt erst darüber nachdenken. Also ja, das wollte ich nur einfach mal so in den Raum geworfen haben, weil mir das so ein bisschen im Kopf festhing, nachdem ich das in dem Ersteindruck gesagt habe. Wir kommen zu euren Fragen und da auch nochmal, wie immer, der Hinweis, ihr könnt mir gerne eure Fragen zu allen möglichen Sachen, natürlich gerne zu spielen, aber auch sonst was euch so im Kopf rumschwebt, irgendwo in die Kommentarsektion reinballern, entweder bei YouTube, bei Spotify, bei Patreon, in irgendwelche DMs, auf Discord, das ist vollkommen egal, ich werde es irgendwo schon finden, aufschreiben, vermerken und dann in irgendeiner der kommenden Ausgaben beantworten. Wir fangen einfach mal an mit der Frage von Strawberry Sunday, und zwar, welche Spiele mit realistischen Artstyles findest du visuell am besten? Oh, das ist so eine sehr, sehr schwierige Frage, vor allem, weil es da auch so viel gibt. Und wo die Grenze zu was ist jetzt realistisch und was ist irgendwie in einer gewissen Form stilisiert. Ich muss halt sagen, dass ich diesen Standard-Look von Unreal Engine 5, da habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen, den finde ich super upturnend. Also da habe ich absolut gar kein Interesse daran. Welche Spiele ich mit einem realistischen Look immer sehr gut finde, das sind die ganzen Naughty Dog-Titel, aber auch weil sie sich da so eine gewisse Stilisierung beibehalten haben. Das gleiche auch bei den sehr vielen von Hideo Kojimas Spielen, also schon die früheren Metal Gear Spiele, auch die haben ja, sind ja eine eher realistische Richtung, aber trotzdem mit einer starken Stilisierung. Und das ist auch beibehalten worden bei Metal Gear Solid 5 oder jetzt eben auch bei Death Stranding 1 und 2. Das ist da auch weiterhin mit drin. Das muss ich wirklich sagen, die finde ich sehr schön. Auch ein, das ist noch ein bisschen mehr stilisiert, wenn wir jetzt uns ein Ghost of Tsushima von Sucker Punch ansehen. Aber auch das ist wirklich gut, wenn wir jetzt bei der Sony-Riege arbeiten. Ich mag den Stil von den neuen God of War-Spielen. Ich mag auch das, auch von Sucker Punch, das Infamous Second Son sowie Last Light. Da muss ich auch sagen, die Titel sind wirklich super. Ich mag selbst so Sachen wie ein Cyberpunk, würde ich auch sagen, dass ich das optisch ganz gut finde. Witcher, da müsste ich, glaube ich, noch mal genauer drüber nachdenken. Aber zumindest, wenn ich jetzt mir die Bilder in den Kopf rufe, dann ist das bei mir irgendwo so hart an der Grenze, wo ich sage, ich find's nicht schlecht, aber ich würde es auch nicht als ein jetzt super positives Beispiel nennen. Und ansonsten, ich glaube, ich müsste einfach Titel durchrattern, durchgehen, um zu sagen, ja, das sind Spiele mit einem realistischen Look, die ich wirklich gut finde. Indiana Jones letztes Jahr und eben auch da die Machine Games Titel, also das Wolfenstein und der sein Nachfolger, beziehungsweise auch die Spin-Offs davon, die fand ich wirklich gut. Aber ansonsten, also es muss meistens immer so eine leichte Stilisierung haben. Ich mag aber auch, wenn die Spiele stärker da reingehen. Also ich glaube, ich werde immer Sachen wie ein Dishonored oder auch ein Prey bevorzugen. Also Prey 2017, das Spiel, was rausgekommen ist, ebenfalls natürlich von Arkane. Das sind so Titel, wo du merkst, es ist jetzt kein zu 100%iger Comic-Look oder so, aber es ist sehr stark überzeichnet. Es ist sehr stark stilisiert. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die ich bevorzuge. Wenn ich jetzt irgendwas spontan auf den ersten Platz stellen würde, dann wären es wahrscheinlich die Titel von Naughty Dog. Dann wäre es wahrscheinlich ein Last of Us 2. Und auch das neue Spiel Intergalactic sieht wirklich super aus. Red Dead habe ich nicht gespielt. Ich habe nur Clips davon gesehen von Red Dead 2, aber das ist auch ein Spiel, was ich wirklich wunderschön finde. GTA 6 sieht auch herausragend aus von dem, was ich gesehen habe. Ich muss, glaube ich, auch bei solchen Spielen das Gefühl bekommen, als ob die Entwickler da was Eigenes gemacht haben und nicht diese von der Stange Fließbandarbeit, ne? Und das ist dieses so, wir nehmen einfach Unreal Engine 5 und dann bleiben wir bei diesem Unreal Engine 5 Look. Das ist eine Sache, die mich stark abturnt. Es gibt auch Spiele oder es gibt auch Engines beziehungsweise so Spiele von Studios, die mich immer abgeturnt haben. Ich würde sagen, dass ein Bethesda auch irgendwo immer versucht, ja, stilisiert, aber trotzdem irgendwo realistisch zu sein. Die Sachen finde ich relativ upturnend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ja, ich kann jetzt auch nur weiter Beispiele durchgehen. Ich glaube, da müsste ich mehr drüber nachdenken. Da müsste ich mich auch mehr einarbeiten, auch abseits von Spielen in so Stilen und was da die genauen Feinheiten, Unterschiede sind, um da ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Die nächste Frage von Ilnist. Kommst du bei all diesen Fragen irgendwann durcheinander und hast du ein System, um dir zu merken, welche Fragen schon dran waren? Ich bin da schon bei meinen eigenen Fragen überfordert, alles im Kopf zu behalten. Also keine Ahnung, wie du es dahin bekommst. Also ich schreibe mir ja die ganzen Fragen auf von den Leuten, pack die alle in das gleiche Dokument, in dem ich auch hier die Podcasts drin erstelle. Und dann schreibe ich mir auch immer aus, wer das eben geschrieben hat und pack die dann rein. Aber falls jemand eine Frage stellen sollte, die ich schon mal beantwortet habe, nein, ich cross-referenziere das nicht, weil das ja auch ein bisschen schwer ist, da die Leute ja nicht die Fragen auf die gleichen Arten und Weisen dann eben stellen. Das heißt, ich muss mir das so ein bisschen im Kopf behalten, dass wenn ich das Gefühl habe, oh, die Frage hatte ich, glaube ich, schon mal, dann überprüfe ich das. Aber das ist, glaube ich, auch nur ein oder zweimal bisher vorgekommen. Es kann sein, dass ich Fragen schon doppelt beantwortet habe, aber wenn die Zeit so lange zwischen diesen Fragen war, dass ich es vergessen habe und ich würde behaupten von mir, dass ich ein relativ gutes Gedächtnis besitze, dann wird es den meisten anderen da draußen, glaube ich, auch nicht auffallen. Und nicht jeder hört auch immer alle Episoden. Also von daher, das ist da der Zeitaufwand reinzustecken, 100% sicher zu gehen, dass ich die Fragen nicht schon mal in irgendeiner Form beantwortet habe, der ist viel zu hoch gegenüber der Wahrscheinlichkeit, dass ja, maybe rutscht dann mal irgendwas durch und dann beantworte ich eine Frage noch einmal, aber ich werde sie dann wahrscheinlich auch auf eine andere Art und Weise beantworten und erneut, ihr werdet meine originale Antwort garantiert, außer ihr binget die Podcast, dann nachher so 150 Episoden irgendwann alle auf einmal und dann fällt es euch auf. Aber das sind die Sachen, die nehme ich dann dafür in Kauf. Und die letzte Frage für den heutigen Podcast von Mr. Natural Gino ist es, glaube ich, gerne sagen, wenn der Name anders ausgesprochen werden soll. Deine Prognose, was wird der nächste Trend sein, wenn der Souls-like-Zug abgefahren ist? Boah, wenn ich das wüsste, ich glaube, dann könnte ich damit zu irgendwelchen Investmentfirmen hingehen und sehr, sehr reich werden, sehr, sehr viel Geld verdienen. Das Problem ist natürlich, dass Trends auch manchmal aus dem absoluten Nichts kommen oder auch Sachen sind, die es vorher schon mal gab und die dann auf einmal in einer neuen Form kombiniert und irgendwie umgedreht werden. Und die Trends halten ja auch immer länger an. Also wenn ich mir überlege, wie lange der Souls-like-Trend mittlerweile schon anhält, das ist ja, Demon's Souls ist 2009 rausgekommen und Dark Souls 1 hat das Ganze popularisiert. Das erste Souls-like, an das ich mich erinnern kann, das war Lords of the Fallen in 2014. Und da sind wir jetzt schon 11 Jahre dran vorbei und das ist ja seitdem nur noch schlimmer geworden. Also da war selbst der Trend der Zweite Weltkriegs-Shooter, der sich ja damals ewig angefühlt hat, wenn ich mir anschaue, so wo hat das groß begonnen mit einem Medal of Honor? Dann, also ich weiß nicht, welches jetzt vielleicht davor gab, aber sagen wir mal so Ende der 90er und dann war der Trend in 2007 mit Modern Warfare vorbei. Dann ist danach nochmal das World at War rausgekommen, aber das war eh schon in Entwicklung und auch so ein bisschen dieser, ne, weil Activision war sich ja wirklich nicht sicher, ob das funktioniert, weil man, oh nein, die Leute wollen ihren zweiten Weltkriegs-Shooter und dann hat sich das wie eine Ewigkeit angefühlt und irgendwann war der Modern Military-Shooter dann wieder vorbei und wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, wie lang die Spiele dann eben auch in der Rotation bleiben. Das war ja früher nicht der Fall, weil du hattest nicht diese ganzen Plattformen und Sachen können dann mitgenommen werden und mit den ganzen Accounts und wie die Spiele dann auch weiter befüttert werden. Das ist ja, die meistgespielten Spiele sind Titel, die 10 Jahre alt sind. Also das, die meistgespielten Spiele sind dann Minecraft, was immer noch aktuell ist, populärer denn je, ein GTA 5, was dann auch nur von GTA 6 direkt abgelöst wird, ne, ein League of Legends oder auch das Roblox als riesige Plattform. Das heißt, die Trends, die versucht werden, auf jeden Fall zu übernehmen, sind die, die am meisten Geld bringen. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Form einen weiteren Trend sehen, wie eben so Live-Service oder Gacha-Systeme, dann wird das auf jeden Fall versucht werden, von den ganzen Firmen zu kopieren. Und es müssen auch immer Dinge sein, die leicht kopiert werden können. Also, dass es Systeme und Mechaniken sind, die leicht in ein Spiel eingebaut werden können. Also die ganzen RPG-Systeme. Das wird dann übernommen, aber alles, was so sehr stark von Grund auf systemisch gemacht werden muss, wie ein Breath of the Wild war ein riesiger Erfolg und es hat keinen Trend losgelöst, weil wer ist in der Lage, sowas noch zu bauen? Na, da musst du ja von Beginn an darauf hinarbeiten. Das gleiche auch mit so einem Epos wie ein Red Dead Redemption 2, was ja keine Nachzügler mit sich gebracht hat. Und selbst so eine Sache wie God of War, auch da hast du vielleicht mal hier und da so ein paar Kleinigkeiten aus dem Spiel, die du sonst wo in der Industrie gesehen hast. Aber dadurch, dass sich alles immer so mehr homogenisiert, weiß ich gar nicht, ob nochmal der große Trend in der Form nochmal kommen wird. Weil viele Sachen, ne, so Souls-like sind immer noch relativ in. Metroidvanias sind seit der frühen Indie-Phase ein super populäres Ding und Hollow Knight Silksong gehört zu den meist erwartetsten Spielen aller Zeiten. Wir haben immer noch Titel, die vollgepackt werden müssen mit Content, die irgendwie Open World sein müssen. Und dann hast du zwischendurch mal so eine Ausnahme, wie jetzt eben das Mafia, wie Old Country, was ja nur so 10, 12, 13 Stunden irgendwie lang sein soll und sich mehr auf diese Singleplayer-Bombast-Action dann fokussiert. Das ist ja eigentlich ein Titel, die es zuhauf in der Xbox 360-Ära gab. Und jetzt bekommen wir noch mal irgendwie sowas am Rand. Ne, diese ganzen Multiplayer-Titel, die dann so Horrorelemente oder auch diesen, dass du das, wie ist das nochmal, dass du den Voice-Chat anhand der Distanz der Charaktere ausmachst, ne, wie das so bei Lethal Company der Fall ist, dass du du musst dann so und so nah beieinander sein, damit du dich auch überhaupt anfängst zu hören oder dann eben auch klar hören kannst. Das sind so Sachen, die leicht übernommen werden können oder so ein Battle Royale-Modus in ein bestehendes Spiel einbauen. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, dann übernommen werden und eben das, was Geld bringt, ne? Das ist so, deswegen war ja, hat ja jeder versucht, sein MMO damals zu machen oder sein MOBA zu machen, auch Battle Royale, um das rauszumachen oder eben Live-Service das rauszumachen. Das heißt, oder NFTs oder sonstiger Quatsch. Also das, was Geld bringt, das wird auf jeden Fall kopiert und das, was sich leicht umsetzen lässt in irgendeiner Form. Und ich glaube, der dritte Punkt ist das, was einfach Leute inspiriert. Ich glaube, das ist bei Souls-like der Fall. Souls-like ist nicht in Spielen drin, weil, oh, wir machen das jetzt, weil Geld, ne, oder wir machen das jetzt, weil einfach, sondern wir machen das, weil du sehr viele Entwickler hast, die sich, glaube ich, von Dark Souls inspiriert fühlen und daran Spaß haben und dann die Spiele machen wollen, die sie gerne, selber gerne spielen. Und weil es heutzutage wesentlich einfacher ist, selber Spiele auch zu entwickeln, und es natürlich dann auch mehr Titel gibt, siehst du dementsprechend sehr viele Spiele, die dann eben ein Souls-like sind. Ich weiß nicht, ob sich das dann nochmal ändert, dass irgendwie mehr Leute auch mal zwischendurch andere Action-Titel spielen und dann davon inspiriert werden und das in irgendeiner Form machen. Aber dadurch, dass Souls-like-Titel und gerade eben auch die From-Software-eigenen Spiele so populär sind und so viel populärer sind als alles andere, was im Action-Bereich stattfindet, weiß ich nicht, ob wir da nochmal großartig was anderes sehen. Es müsste, glaube ich, ein Titel vorbeikommen, der unfassbar viel Einheiten verkauft, nicht damit dann Leute sagen, oh Kohle, sondern damit sie davon inspiriert sind und fühlen, was sie machen können. Weil das war ja auch früher, du hast einen 3D-Action-Titel gemacht und dann, ja, worauf basieren wir das? Auf Devil May Cry oder dann eben später auf God of War, was selber eben von einem Devil May Cry inspiriert war. Und heutzutage gucken sich die Leute dann eben an, oh, wir machen einen 3D-Action-Titel, ja, Souls-Titel, das ist das, was wir mögen. Und deswegen hast du da auch so wenig Unterschiede da drin, weil wahrscheinlich oftmals die Entwickler auch nur das kennen und dann denken schon, oh, ich habe hier ein bisschen was anderes gemacht, ich gehe voll weit von dieser Souls-Formel weg, aber wenn du wirklich mehrere Sachen, auch bevor natürlich das der Fall war, bevor das überhaupt entstanden ist und du hast dann die ganzen anderen Action-Titel gehabt, dann weißt du natürlich, wie viel anders die Spiele sein können und dass dann diese ganzen Souls-like-Titel viel näher beieinander sind, als oftmals gerne getan wird, ne? Vor allem auch von Fans, wo ich das Gefühl habe, das ist auch so ein bisschen Selbstschutz, dass so, nein, das ist viel cooler und das ist viel unterschiedlicher, wo ich mir denke, ist doch scheißegal, wenn es dir gefällt, gefällt's dir, aber bitte lass nicht irgendwie eine alternative Realität aufbauen, in der es nicht der Fall ist, dass die Spiele alle sehr, sehr ähnlich sind und sich nur in gewissen Grundzügen dann unterscheiden. Dass wir da irgendwie anfangen müssen, oh nein, Wukong ist kein Souls-like, das ist ein Action-Adventure. Come the fuck on, wirklich. Also das kannst du nur aufbauen, wenn du außerhalb von den Souls-Titeln oder von einem God of War 2018 keine 3D-Action-Titel gespielt hast. Das war wirklich fucking peinlicher Diskurs. Aber ja, um die ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten, natürlich kann ich das jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt nicht Dinge plötzlich erfinden, die es in der Form noch nicht gab. Ich kann nur über die Mechanismen reden, die dazu führen, dass gewisse Dinge dann zum Trend werden oder eben auch erfolgreich werden. Also das sind die, vielleicht gibt's noch andere Facetten, das sind die, die ich genannt habe. Das muss auch nicht immer nur eins sein, es können auch mehrere Sachen sein, dass dann Leute sehen, hey, ich mag Farming Games und jetzt sehe ich, dass Stardew Valley das macht und dass das auch erfolgreich sein kann. Also mache ich jetzt mein eigenes Farming-Game, weil ich gerne ein Farming-Spiel machen möchte, aber auch, weil ich irgendwie Geld verdienen will damit. So, das überschneidet sich dann teilweise, ne? Kann auch mit der Monetarisierung dann zusammenhängen. Aber ich glaube, so grob kann man es damit dann eben auch abschließen. Zumindest für meine Antwort. Und zum Abschluss mal wieder ein Shoutout an die ganz besonderen Supporter, alle Leute, die mich bei Patreon mit 10 Euro im höchsten Tier unterstützen. Natürlich auch wieder meinen Dank an alle anderen Leute, die mich dort oder auf Steady monatlich unterstützen und hier eben auch bei helfen, das Ganze weiterhin zu führen. Ebenso auch alle Leute, die bei Twitch dabei sind oder natürlich auch meine Inhalte konsumieren. Jetzt aber nochmal einen großen Dank an die ganzen Super-Supporter, nämlich Abracadabra, Entwaka oder Antwaka, bitte da auch gerne sagen, wie ich es aussprechen soll, Boris Bückling, Christian Collissi, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Divi Toll, Eddie is Ready, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Legero, Liar and Sinner, Livin La Vina Vota, Lord Zwiebel, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Phoenix 1730, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizard, Schnauzbartmann, Tanja und The Boiling Fowl. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt noch einen weiterhin guten Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder mit einer weiteren Episode und bis dahin macht's gut. Tschüssi!